Viele denken, eine Firma aufzumachen in China ist wahnsinnig kompliziert. Also das ist wahnsinnig teuer und wahnsinnig kompliziert, was überhaupt nicht stimmt.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 70, Dr. Daniel Frerichs, Direktor Europe, Guangzhou Huangpu Development District. Daniel ist Vertreter von Huangpu District in Europe. Als B2B-Kommunikationsexperte hat er sowohl in der deutschen Industrie als auch in Selbstständigkeit viele erfolgreiche China-Projekte umgesetzt. Mit seinen Erfahrungen verhilft er industriellen Investoren aus Deutschland und Europa, den Fuß in der Reich der Mitte zu fassen. Er erzählt uns, was die FDI, also Foreign Direct Investment, Trends sind und warum China nach wie vor ein Place to be für die europäischen Firmen sind. Ja, Daniel, grüß dich. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo Shalom. Danke, dass ich da sein darf.
Ja. Ich freue mich genauso auf unsere Gesprächsrunde. Daniel, wir kennen uns ja schon länger und du bist nach 10 Jahren China wieder nach Deutschland gekommen. Das ist 2 Jahre her. Und vielleicht kannst du uns erzählen, was deine ersten Eindrücke sind in Deutschland.
Du meinst, als ich zurückgekommen bin aus China, ja. Ich fasse das immer so kurz zusammen mit, ich hab das Gefühl gehabt, ich werfe einen Anker. Also wie soll ich sagen, der Entschleunigungseffekt war brutal. Und ich kann heute verstehen, warum gerade große internationale Unternehmen solche, ich nenne die mal, Resozialisationsprogramme haben, um Leute, die halt in Asien und vor allem in China waren, wo alles mit einem komplett anderen Speed abläuft und natürlich auch weniger strukturiert teilweise, deswegen, dass man die Leute halt erstmal wieder ein paar Monate gewöhnt an wie das hier so, an die Situation in Deutschland oder Europa, aber vor allem in Deutschland, wie das so intern im Headquarter abläuft, weil du kennst ja solche Geschichten auch. Da kommt dann jemand zurück, der macht erstens sich selber völlig verrückt, aber vor allem auch im Headquarter dann die Leute ziemlich oder kann die Leute ziemlich verrückt machen. Genau, also ich hatte insofern den Vorteil, dass ich ja dann auch erst nochmal an meiner Dissertation gearbeitet habe. Aber es war eine sehr intensive Erfahrung, ja, in dieser Hinsicht.
Ja, zur Erklärung für die Zuhörer, du hast ja natürlich enorm viel gemacht. Zuerst hast du in Deutschland eine Unternehmensberatung aufgebaut und dann hast du La Celta aufgebrochen und dann in China eine neue Karriere gemacht. Hast du in der Industrie B2B-Kanal aufgebaut für ein größeres Unternehmen aus Österreich und da hast du deine Selbstständigkeit, eine B2B-Kommunikationsfirma aufgebaut. Und jetzt seit 2 Jahren bist du in Deutschland, hast du eine andere Aufgabe. Vielleicht kannst du uns mal kurz vorstellen, was deine Rolle ist.
Ja, also im Prinzip ist, die Frage kommt immer, und wie gesagt, Investment Promotion sagt man in China oder international, aber im Endeffekt machen wir Wirtschaftsförderung, so wie also Invest UK oder Invest Canada haben wir halt Invest in Huangpu, also ist ein Distrikt in Südchina. Und wir sind einfach dafür zuständig, Investoren zu attracten, also in Deutsch klingt das so komisch, anzulocken, aber es geht im Prinzip zu servicieren, also Investoren zu helfen, einen Standort aufzubauen, wenn sie zum Beispiel ein Greenfield-Projekt, also neue Produktion aufbauen wollen oder ein Sales Office, aber vermehrt auch immer mehr in Zukunftstechnologien, also dann geht es auch mehr so in Richtung R&D, RTOs, also Research and Technology Organizations, aber auch also KMUs, sagt man auf Deutsch, kleine und mittelständische Unternehmen. Genau, also denen zu helfen, denen auch zu erklären, was man beachten muss, aber was es auch eben für Incentives gibt oder für Möglichkeiten, dass sie Unterstützung bekommen, Office bekommen, wie man eine Firma aufmacht, also eine Legal Entity etabliert und so weiter. Also im Endeffekt, was die Wirtschaftsförderung, wir sitzen ja hier in Heidelberg, du bist in Hannover. Wirtschaftsförderung von Hannover hilft auch Firmen, die nach Hannover kommen wollen, oder in Brandenburg Tesla oder in Dresden, wenn jetzt im Semiconductor-Bereich investiert wird. Das ist unsere Aufgabe, aber halt einfach nach China. Ja.
Ja klar, zu den Trends von den Investment oder zu der Investition kommen wir noch und ich vielleicht nochmal zur Einordnung der Huangpu-Industriezone für die Zuhörer. Man kennt ja natürlich China als ein Investitionsstandort für westliche Investoren schon seit längerer Zeit. Und einige Investitionszonen in China, bekannte, die haben auch in Europa verstärkt auch die Aktion gestartet. Was ist das Besondere an Huangpu-Distrikt? Du hast jetzt ja ausgiebig auch damit beschäftigt. Was ist das Besondere an Huangpu im Vergleich zu alle anderen Standorte in China?
Also erstmal ganz high level ist im Prinzip so Huangpu, Guangzhou. Also wir reden, einige kennen vielleicht Shanghai Huangpu als Distrikt von Shanghai, aber wir reden wirklich über Huangpu in Guangzhou, also in Südchina. Zum einen mal ist Huangpu immer so bei den Top 3 der Development Districts oder Zonen. Das ist quasi die chinesische Art und Weise der Wirtschaftsförderung, so wie wir hier die Metropolregion Rhein-Neckar oder Metropolregion Nürnberg oder sowas haben in Europa. Und davon gibt es 218 auf nationalem Level und da gehören wir immer so zu Top 3. Mit einem sehr etablierten und alten, weil Huangpu in den 80er Jahren im Opening-Up-Prozess einer der ersten Districts überhaupt war für Foreign Direct Investment mit Coca-Cola und Procter & Gamble als erste amerikanische Firmen, die da bei uns investiert haben damals. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung und das Ökosystem ist einfach schon sehr weit entwickelt. Also das Industrie- und Geschäftsökosystem ist sehr stark entwickelt mit verschiedenen Clustern, also Automotive-Clustern, über 160 Firmen, auch Firmen wie Magna, Hyundai, Toyota ist da ein starkes ICT-Cluster mit LG zum Beispiel, viele Koreaner und Amerikaner eben, sehr starkes Healthcare-Cluster auch dort. Also das macht, glaube ich, da sind wir so auf Augenhöhe mit Shanghai, würde ich sagen. Der andere große die Besonderheit von Huangpu ist wirklich, wo es liegt, denn es liegt im Herzen, also im Zentrum, wirklich im Zentrum der sogenannten Greater Bay Area. Und die Greater Bay Area ist, ich sage immer, die Zukunftsregion Nummer eins auf dem Planeten. Also im Endeffekt ist es so wie es sich alles entwickelt sich dort eine Megastadt mit 100 Millionen Einwohnern auf der Fläche kleiner als Bayern. Also das wäre ungefähr so, als wenn alle Deutschen, Schweizer und Österreicher, auch wenn die das nicht wollen, nach Bayern ziehen würden und alles mitnehmen. Und mit einem GDP, das in 2030 ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland sein wird, also eine Wirtschaftskraft von Deutschland auf der Fläche von Kroatien mit 100 Millionen Menschen. Und diese Greater Bay Area, also Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, das sind so die großen Städte, das sind noch ein paar andere Millionen Städte. Wenn man es vereinfacht darstellen will, ist es so, was Silicon Valley für die IT und die ICT-Industrie ist oder war, wird die Greater Bay Area für Internet of Things, Smart Urbanization und auch Green Transition sein. Oder zumindest, wenn nicht den wichtigsten oder die wichtigste Region sein auf der Welt, aber eine der Top 3 zusammen mit Tokyo Bay und San Francisco Bay mit Sicherheit eine der Top 3 Zonen. Und dort sind wir halt, ich würde sagen, der am weitesten entwickelte und diversifizierteste Distrikt oder Location für Investment also Geschäftsentwicklung in China, die man so finden kann. Und wir sind genau in der.
Ja, das
Das
klingt
heißt,
sehr attraktiv und gleichzeitig auch, denke ich, ist die Promotion-Arbeit dennoch heute nicht einfach. Wie du im Vorfeld mir auch gesagt hast, die Gesamtinvestition Greenfield-Projekte nach China geht scheinbar nach unten. Aber wie kommt das denn zusammen? Auf einer Seite die zunehmende Bedeutung, auf anderer Seite die abnehmende Investitionen aus Europa nach China. Wie interpretierst du das?
ja, das ist ja das Schöne. Also in Deutschland sagt man, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist aber die extreme Perspektive. Aber es geht immer, du weißt ja, ich komme ein bisschen aus der Marktforschung früher so. Also man muss halt immer wissen, wenn man Daten interpretiert, dann muss man immer wissen, was die Datengrundlage ist und wie die erhoben oder was genau erhoben worden ist. Und wenn man jetzt sich die FDI Markets Daten zum Beispiel anschaut, dann ist genauso wie du sagst, es gibt einen 10-Jahrestrend, der zeigt im Prinzip, also nicht nur wegen der Pandemie, man hat jetzt wegen der Pandemie natürlich insbesondere ein Loch gehabt, weil keiner konnte reisen, viele Greenfield-Projekte sind auch zurückgehalten worden. Aber es gibt so einen Trend, dass diese Greenfield-Projekte weniger werden. So. Jetzt heißt es ja aber nicht, dass China automatisch nur deswegen als Standort weniger wichtig wird. Denn dort sind Foreign Direct Investment Greenfield-Projekte erfasst. Das heißt zum Beispiel Reinvestitionsprojekte lokal. Also wenn jetzt Bosch Siemens Home Appliances oder Merck oder Boehringer Ingelheim, also große Firmen in China Geld verdienen und das reinvestieren, dann ist es in diesen Daten nicht erfasst. Und wenn man das mit erfasst, ich habe gerade heute Morgen den Artikel gelesen, wo diese Daten erfasst sind mit, also die Reinvestitionen, aber auch R&D-Investitionen, dann sieht man, dass es jetzt eigentlich schon wieder ansteigt. Also man darf nicht den Fehler machen, die reinen Greenfield, also Foreign Direct Investment Greenfield-Projekte, die Daten einfach so zu interpretieren, die sind logischerweise abnehmend, sage ich immer, weil der Standort eben eher zu einem Hightech-Standort wird, als zu dem traditionellen also Produktionsstandort, wo es maßgeblich um Produktionskosten ging früher. Und da ist das Stichwort Made in China for China. Also mehr und mehr Unternehmen gehen halt in den Markt, um den Markt selber zu beliefern, auch im Markt zu entwickeln, für die sehr stark gewachsene Mittelschicht und die Kaufkraftanstiege, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Und das ist da so ein bisschen, da muss man sehr aufpassen mit der Interpretation und das kann man sicherlich, muss man auch im Detail diskutieren. Aber nur auf die reinen Daten zu schauen, ist da eben problematisch.
Ja, verstehe. Also das heißt, Gesamtinvestition mit frischem Geld aus Europa nach China ist weniger und gleichzeitig ist die Reinvestition in China für China durch die europäischen Firmen jetzt so nicht in der Daten erfasst. Ist verständlich. Und gleichzeitig sagst du, dass die Bedeutung nicht allein nur durch die Anzahl der Investitionen zu messen ist, weil man viel mehr eingebunden ist oder weil man andere Bedeutung hat. Du bist ja sehr aktiv mit den unterschiedlichen Investoren in Kontakt, nicht nur die Neuinvestoren, sondern auch die, die in China schon ihr Footprint haben. Und ihr habt auch diverse Studien durchgeführt und so weiter. Beobachtest du konkrete Trends nach Industrie oder nach Anwendung in der Investitionsbereich bezüglich chinesischer Markt?
Ja, also ich würde mal sagen, so also jetzt mal von den Projekten wieder, also es gibt natürlich größere Projekte immer noch, aber bei den Projekten wird halt, also das ist der eine Trend jetzt im FDI, dass die reinen Kostenfaktoren, und das passt ins Gesamtbild, die reinen Kostenfaktoren werden weniger wichtig. Kosten sind natürlich immer wichtig, aber es wird das lokale Ökosystem immer wichtiger. Also es geht immer mehr Richtung Fragen zu den Businessmodellen, für die Businessmodelle und Kontakte und so weiter vor Ort, nicht nur auf der Supply-Seite, sondern auch in der Legal Affairs oder Public Affairs-Geschichten, aber auch lokale Distributionsnetzwerke und so weiter. Und die eben eingebunden in ein lokales Businessmodell. Und auch das ist eigentlich relativ logisch. Also wenn man jetzt China früher als Werkbank der Welt bezeichnet hat, ja, als Produktionsstandort aus Unternehmensperspektive oder Investorenperspektive, also Unternehmen, das investiert, dann habe ich ein existierendes Produkt, das produziere ich bis jetzt zum Beispiel in Europa irgendwo oder in Deutschland. Da habe ich einen gewissen Cost-Footprint und gewisse Prozesse. Und dann kann ich mir relativ einfach überlegen, wie ich das nach China zu den dortigen Kostenstrukturen rübersetze. Und dann kann ich mir relativ einfach ausrechnen, was ich an Margengewinnen habe, zum Beispiel. Ja? Und Skaleneffekten. Und das wird halt, also insofern ist die Investitionsentscheidung quasi auf einem bestehenden Businessmodell und auf bestehenden Produktionsprozessen und Setups gefußt. Und logischerweise sind dann die Kosten einer der Hauptfaktoren. Natürlich gibt es andere Faktoren, die wichtig sind, aber Kosten ist der Hauptfaktor. Jetzt kommen immer mehr weiche Entscheidungsfaktoren dazu. Also, ne, also auch, wie sind die Bildungsstrukturen, wie kann man den internationalen Talenten helfen? Gerade also Workforce, Skilled Labor ist extrem ein Faktor. Aber es kommen auch Sachen dazu wie ja, Green Footprint zum Beispiel und vor allem auch Innovation. Also das ist so der andere Trend. Es ist halt immer mehr Innovation Center gebaut. Also die Firma Merck zum Beispiel bei uns. Oder wir haben so ein Bio-Island, wo nur Innovationscenter sind, 80 Labore von lokal, also über 500 Unternehmen, die dort R&D machen. Ja, muss man auch dazu wissen, dass in Südchina über 40% zum Beispiel der Biomedizin IP wird in Südchina produziert. Also Patentanmeldungen finden in Südchina statt. Und China ist ja sehr stark am, auch das ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr, dass China immer stärker wird oder höher im Ranking kommt bei den Patentanmeldungen. Und so sind halt auch die internationalen Investoren, also damit beschäftigt, Innovationscenter aufzubauen an verschiedenen Standorten, um einfach Markttrends im Markt nicht zu verpassen. Das ist halt wichtig für sie, ne?
Ja, also nur mal kurz zusammengefasst. Das heißt, eine bestehende Businessmodell mit Fertigungsinhalt rein, Kosten zu senken, nach China zu gehen. Solche Projekte werden nach wie vor da sein, aber Anzahl weniger. Und die Investitionen gehen mehr in die Bereiche Forschung und Marktforschung und in Interaktion mit dem Markt und Entwickeln von lokalen Businessmodellen um das Potenzial vor Ort zu schöpfen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich kann man beobachten. Gibt es der industrielle Unterscheidung von Industrie zu Industrie? Du hast ja vorhin Merck, das ist ja eher in der Medizinbereich. Siehst du noch irgendwelche Schwerpunkte, die dann jetzt in der Greater Bay Area sowieso, aber auch in China generell du siehst?
Also ich kann vor allem über die Greater Bay Area sprechen. Also ich würde sagen, also wo halt, du hast vorhin die Studien, also wir haben ja Frankfurt Future Economy Survey, da haben wir jetzt mittlerweile über 3000 Entscheider in Zukunftstechnologien in Deutschland und UK und Frankreich befragt. Und da ist ganz interessant, also sehr wenige von denen, so 20, 25, 30% waren schon mal in China, aber zwischen 40 und 50% erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren die Konkurrenz aus China kommt. So, also da muss man ja schon mal die Frage stellen. Also wenn ich die erwarte, dass die Konkurrenz so stark aus China kommt, muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Markt beschäftigen. Das ist so der eine Punkt. Und wo es halt besonders, also der Bereich, wo China auch in der Wahrnehmung oder erwartet wird, dass China den USA sehr weit voraus ist. Also in Biomedizin sieht man sich so eher auf Augenhöhe, auch USA und China, auch in der Entwicklung so mehr auf Augenhöhe. Aber gerade im New Mobility-Bereich zum Beispiel, also autonomes Driving, das ganze Digitalisierungsbereich, aber vor allem diese Smart City, Smart Urbanization und Internet of Things im Mobilitätsbereich, das ist ein extrem, also ja auch ein breiter Bereich. Aber da geht es um Elektromobility. Aber also, ich habe neulich, also jetzt mal als Beispiel, ich habe mit jemandem letztes Jahr, war das Ende letztes Jahr, hat sich mir eingeprägt, weil er gesagt hat, er lebt jetzt seit 15 Jahren in Hongkong. Und dann war er 1,5 Jahre lang nicht in Shenzhen. Das ist ja nur ein Steinwurf über die Grenze sozusagen. Also, und war dann mal wieder in Shenzhen. Und er stieg irgendwie aus dem Zug aus oder aus der Metro, aus dem Zug, glaube ich, dann. Und er hat gesagt, es war total schockierend. Die Stadt war so ruhig. Also innerhalb von einem Jahr, weil alles elektrisch fährt dort. Also innerhalb von 1,5 Jahren hat sich diese Stadt von Hupenden und Scooter, gut, E-Scooter gab es immer schon in China, aber auch die ganzen Autos, alles, die Taxen, alles auf E. Und es war so erschreckend ruhig für ihn. Also es war für ihn ein kompletter Schock irgendwie. Also das ist so ein Bereich. Wir diskutieren ja über die Automobilindustrie, dass die so abhängig ist von China. Ich glaube, die Automobilindustrie tut richtig gut daran, in China zu sein, weil diese neuen Trends eben da sind. Also die müssen nicht so viel Angst haben, dass sie abhängig sind beim Verbrennungsmotor, sage ich jetzt mal, sondern sie müssen eher die größere Angst sollte man haben oder Bedenken oder Aufmerksamkeit sollte man darauf richten, dass man die Trends im Bereich E-Mobility, autonomes Driving, wo wir in Guangzhou Downtown Level 4 autonomes Driving bereits haben. Das heißt, da ist nicht mal mehr ein Sicherheitsfahrer mit im Auto und du kannst wirklich heute schon mit dem Telefon das Taxi in Uber, wie mit Uber, dieses Robotaxi bestellen. Aber auch im Wasserstoffbereich, das ist sicherlich auch ein Bereich, der natürlich in die Mobility reingeht, aber viel breiter ist. Und da geht es ja um eine ganze Wasserstoffökonomie im Prinzip. Ja, und gut, der AI-Bereich, das ist natürlich ein extrem schwieriger Bereich auch, also auch regulatorisch und rechtlich und so. Das ist große Herausforderungen, aber auch da, also wir haben jetzt zum Beispiel mit einer Firma aus dem Silicon Saxony in Dresden zu tun. Die haben auch chinesische PhD-Studenten dort an der TU Dresden und die haben auch Gründer mit in dieser Firma. Also das ist sogar ein Horizon 2020-Projekt, glaube ich, gewesen, also European Brain Project, wo man versucht hat, eine AI zu bauen und zu entwickeln mit den dazugehörigen Chips, die quasi wie das menschliche Gehirn funktionieren. Und ja, auch da sieht man, da gibt es immer mehr Austausch auf gewissen Ebenen. Auch Brain Transfer von China nach Europa und umgekehrt. Das ist ganz interessant. Ja, das wären so die
Das
Sachen.
klingt so, dass man in dem Bereich Hightech-Bereich die Investition intensivieren soll oder auch schon intensiviert hat. Das kann ich nur bestätigen, wenn ich das, was du genannt hast, in der New Mobility, das sind ja so ein paar Stichworte. Es gibt ein Großprojekt, was ich früher mal betreut habe, für einen Automobilhersteller, die nennt sich dann CASE, steht für Connectivity, Autonomous Driving Service, also Auto as a Service und dann E-Mobility. Das sind dann so Stichworte von den Trends von Automobilindustrie, wie du jetzt vorhin alles eigentlich einzeln schon beantwortet hast. Das sind in dem Bereich alle sehr breit verbreitet in China. In der Wasserstoffbereich, was ist auch jetzt immer mehr wichtiger wird, wenn das auch in China eine breite Anwendung findet, ist natürlich auch empfehlenswert, dass man frühzeitig dort Fuß zu fassen. Heißt es, dass man für normale Konsumergüts China nicht mehr so interessant ist zu investieren?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ich würde das grundsätzlich überhaupt nicht sagen. Also weil, das ist auch meine persönliche, also Qualität setzt sich immer durch. Und wenn man wirklich ein gutes Produkt hat, der chinesische Konsument ist ja extrem nutzenorientiert. Also wenn man tatsächlich einen additiven Nutzen bringt, dann wechselt der chinesische Konsument, auch das ist ein Grund, warum man dringend in den Markt ist, also der wechselt sehr schnell. Also der ist nicht so jetzt eher so der japanische Konsument vielleicht, der sagt, okay, ich habe ein Produkt, das funktioniert, Und jetzt gibt es neue Produkte, aber ich bleibe bei dem, was funktioniert. So, der chinesische Konsum ist zumindest noch ein bisschen anders. Und du hast halt extreme, die Mittelschicht wächst immer noch sehr, sehr stark. Auch die Kaufkraft nimmt zu. Also im Consumer Goods Bereich, wenn man eine gute Anwendung, was Gutes anzubieten hat, dann ist gezielt China, also man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Also man muss sich vielleicht anders vorbereiten, aber gezielt China sicherlich ein interessanter Standort. Das kann man als zum Beispiel auch in der Küchenindustrie oder auch bei Bosch Siemens Home Appliances sehen, die halt zum Beispiel vor 3, 4 Jahren eine neue Spülmaschinenfabrik in China eröffnet haben. Aber auch da schon mit dem Fokus, Produkte zu entwickeln, auch in der Größe und den Funktionen für den chinesischen Markt. Also das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich glaube aber auch, ich hatte dir ja im Vorgespräch erzählt, ich habe jetzt gerade so eine kleine österreichische Firma auf den Schreibtisch bekommen, die ein Produkt hat, wo man jetzt sagen würde, puh, passt, hatten die in China eine Chance. Da geht es um einen Handyhalter, also für Fotos, also um Fotos zu machen. Und diese Mobilfunk-Telefonhalter, die sind ja in China. Erstens mal, ich glaube, die Idee kam grundsätzlich aus China und zweitens gibt es die wie Sand am Meer dort. Aber die haben halt eine sehr spezielle, hochqualitative Anwendung, die man sehr schnell auf- und abbauen kann, also so ein Stativ. Und das kann durchaus sein, also das hat einfach verschiedene Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Ich muss mir das noch genau anschauen, aber es kann durchaus sein, dass es Sinn macht.
Du sagtest, österreichisches Unternehmen. Also, du bist ja grundsätzlich verantwortlich für den europäischen Markt. Wie ist es dann so von der Investorverhalten? Wie verhalten sich österreichische Investoren im Vergleich zu vielleicht deutschen Investoren? Hast du da also deine Erfahrung gemacht?
Die Deutschen sind einfach furchtbar schwierig. Also grundsätzlich. Nein. Ich glaube so, grundsätzlich kann man sagen, dass die Österreicher offener sind, tatsächlich. Also
Okay.
das hat sicherlich viele Gründe. Ich glaube, der größte Grund ist, die meisten österreichischen Firmen haben ja nicht so einen großen Heimmarkt. Und deswegen haben viele, viele österreichische Firmen halt eine sehr hohe Exportrate, automatisch. Und es sind deswegen vielleicht ein bisschen internationaler. Ich habe aber auch so ganz lustige Geschichten. Also teilweise sind die Österreicher kulturell vielleicht einfach ein bisschen näher an den Chinesen teilweise. Also
Das habe ich auch häufig mal gehört, ja.
zum Beispiel beim Essen und Trinken. Also der Österreicher, der sitzt halt da und dann isst er erst einmal und trinkt noch ein bisschen was und sitzt noch ein bisschen und ist da recht kommod. Ich habe auch gute Freunde, die bei der Wirtschaftsförderung oder Advantage Austria auch gearbeitet haben oder als Commercial Consul auch in Guangzhou oder Shanghai. Und das ist schon so, die Österreicher, die haben da keinen Stress. Also der Österreicher generell, der ist so ein bisschen kommod, würde man sagen, wahrscheinlich. Und dann haben die jetzt, wir Deutschen neigen dann oft mal dazu, dass wir dann vielleicht so, wir fahren dann nach Österreich. Wir fahren nach China oder früher sind wir nach China geflogen und wir haben dann ein Ziel und wollen das unbedingt durchkriegen. Wir haben dann so einen Plan und der Österreicher hat natürlich auch eine Idee, was er ungefähr will, aber der geht es irgendwie gefühlt relaxter an. Und in China muss man, ich habe da neulich gescherzt, man muss ja so ein bisschen aufpassen. Chinesische Freunde, also ich habe ja viele Freunde, also auch in China und es ist ja so, teilweise gehört es ja zur Verhandlungstaktik auch schon ein bisschen dazu, dass man so erstmal so ganz low profile geht, also dass man erstmal so ganz privat essen geht und das alles so ein bisschen rauszögert und dann halt den anderen ein bisschen kennenzulernen und zu gucken, wie der so reagiert und ob der irgendwann nervös wird oder also wie das halt, ne, so versucht man ein bisschen was rauszukriegen. Ja, und der Österreicher ist insofern, oder gerade auch der Wiener, würde ich jetzt sagen, der Ostösterreicher, der ist insofern eine sehr besondere Herausforderung für den Chinesen, weil der die Ruhe weg hat, in der aller Regel der Fälle. Und der auch gut und gerne warten kann. Also ich weiß das tatsächlich von Freunden, die haben gesagt, es ist ihnen immer wieder passiert, die waren eine Woche da und dann haben die tatsächlich also keinen Stress gehabt, die haben nur Freizeitprogramm und Essen gemacht und haben dann auf dem Weg zum Gate am Flughafen den Deal gemacht. Also wirklich so beim Verabschieden, so nach dem Motto, ach ja, und übrigens, wir machen das jetzt so und so und so, passt das für dich? Okay. Gut, da gab es immer noch Nachspiel und so und Nachverhandlung, alles okay, aber so in dem Extrem gibt es das tatsächlich. Und das scheint ein großer Unterschied, oder da ist offensichtlich echt ein großer kultureller Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern tatsächlich. Das ist ganz interessant.
Und was hat es dann eine Auswirkung oder gibt es überhaupt eine Auswirkung in der Zusammenarbeit mit diesen Investoren? Was sind zum Beispiel die häufig gestellten Fragen oder Bedenken von Deutschen oder von österreichischen oder von anderen Ländern, von den Investoren zu den chinesischen Markt?
Da würde ich jetzt sagen, da gibt es, glaube ich, also bezüglich Bedenken und so Stereotypen und Vorstellungen, die man hat und Schwierigkeiten, gerade bei den Medium-Size und KMUs und auch Innovatoren da gibt es eigentlich jetzt zwischen den Ländern gar nicht so viele Unterschiede. Also auch jetzt, wenn mit, und da nehme ich jetzt auch französische Unternehmen, italienische Firmen, britische Firmen mit rein. Also da gibt es immer wieder die gleichen Vorurteile oder Dinge, die sich irgendwie mal festgesetzt haben. Also so Anfängerfehler zum, also wir haben jetzt ja über den Markt, der sich immer mehr entwickelt. Das heißt also, die lokale Konkurrenz nimmt auch zu. Und einer der Anfängerfehler, und den kann man immer wieder sehen, ist einfach so, ja, wir haben ja ein tolles Produkt, wir haben ein innovatives Produkt, wir sind Marktführer in Deutschland oder Europa. Wir wissen in China, also wir verkaufen hier so und so viel und dann müssen wir ja, weil der Markt in China so und so groß ist, müssen wir auch dort so und so viel verkaufen. Ohne geguckt zu haben, ob es in China vielleicht, also gerade im Digitalisierungsbereich oder so, vielleicht Produkte gibt oder Services gibt, die schon wesentlich weiterentwickelt sind eigentlich, als das, was wir hier haben, einfach weil das Gesamtsystem sich weiterentwickelt hat. Andere Sache ist so, es passiert mir immer wieder. Also viele Unternehmen sind halt, sie wissen schon, sie brauchen einen Partner lokal. Und deswegen ist natürlich immer, also das ist ja richtig. Also vor allem, wenn man jetzt nicht nur produzieren will vor Ort, sondern wirklich den Markt entwickeln will vor Ort und in den Markt auch Fuß fassen will, dass man dann halt als kleines Unternehmen oft einen lokalen Partner braucht. Geht aber mittlerweile auch Richtung Akquisitionen zum Beispiel. Aber viele, also Joint Venture, da ist immer so diese, also es gibt zwei Vorstellungen. Erstens haben immer noch sehr, sehr viele im Kopf, dass die chinesische Seite 51% halten muss, mindestens, also die Mehrheit im Unternehmen, was absolut überhaupt nicht stimmt. Für die viele Industrien, also die meisten, also wir haben jetzt mit ICT, in den meisten Bereichen, Biomedizin, gerade im Biomedizinbereich gibt es sowas überhaupt nicht, gibt es überhaupt nicht mehr. Und viele, und das gehört da ein bisschen dazu, viele denken, eine Firma aufzumachen in China ist wahnsinnig kompliziert. Also das ist wahnsinnig teuer und wahnsinnig kompliziert, was überhaupt nicht stimmt. Also wir haben jetzt mit einigen kleineren Unternehmen, also innerhalb von 2 Wochen kannst du dort also deine GmbH aufsetzen. Wir können das mittlerweile alles online machen. Selbst den Bankaccount geht mit Videokonferenz. Das, was am längsten dauert, ist die notarielle Beglaubigung in Deutschland. Das dauert gern mal 2, 3 Monate, bis der Passport und die Handelsregisterauszug registriert ist. Und von den Kosten her, also wenn man jetzt mit Institutionen wie mit unseren zusammenarbeitet, die ja mit der lokalen Verwaltung und Wirtschaftsverwaltung zusammenarbeiten, ich vermeide immer das Wort Government gerne, weil das triggert auch immer. Gleich, das hat irgendwas mit Beijing zu tun, hat es aber nicht. Also wir sind einfach lokale Wirtschaftsförderung, wie man die halt woanders auch findet. Und unsere Kollegen vor Ort helfen zum Beispiel auch die Registrierung zu machen in vielen. Da gibt es viele Plattformen und Cluster. Das ist alles noch nicht so advanced, wie wir das, also entwickelt, wie wir das hier in Europa kennen von den Clustern. Aber es gibt viel Support und es ist total einfach, ein Wholly Foreign Owned Enterprise heißt es in China, eine Limited aufzubauen. Und die Einlage ist jetzt auch, die ist wie eine GmbH und man kann es auch sogar mit weniger machen. Und da ist halt das, was ich immer sage als Rat ist, in vielen Fällen macht es Sinn, erstmal eine Firma zu gründen für 20 oder 30.000 Euro Einlage mit 30.000 Kapital. In Österreich ist ja GmbH 30.000, in Deutschland glaube ich 25.000 Registered Capital. Dann hat man lokal eine Firma. Und das Government lokal, also wenn das gut gestrickt ist, und fit ist und international orientiert, wir haben da echt gute Leute, dann hat man vor Ort einen ganz anderen, eine Wirkung, weil dann kommt man nämlich, dann geht man nicht aus Europa raus und sucht irgendwie auf die Ferne einen Joint Venture Partner, der sehr schwierig zu evaluieren ist auch und sehr langwierig und jetzt kann man noch nicht einmal fliegen, sondern man hat dann lokal eine Firma und kann mit der lokalen Wirtschaftsförderung Firmen oder potenzielle Partner ansprechen. Also die suchen die und sprechen die an. Und dann sitzt man nicht selber mit einem Consultant, sondern man sitzt mit dem lokalen, mit der lokalen Regierung oder Wirtschaftsförderung am Tisch. Und das bedeutet in China schon was. Also eine private Firma, die von der Government vorgestellt wird oder von der Wirtschaftsförderung vorgestellt wird, da tut man sich als chinesisches Unternehmen auch viel schwieriger. Ja, komisch. Also da ist man wesentlich klarer und mehr businessorientiert und weniger interessensgesteuert, sage ich mal. Jeder soll sein haben, aber es ist
Ja,
einfach
man ist ja schon in der Markt als ein Player sozusagen akzeptiert.
richtig. Und es
Ja.
gibt, und jetzt für Startups oder so oder Scale-ups, sage ich jetzt mal, es gibt auch einige Plattformen und da finde ich, wenn die in der zweiten, dritten Finanzierungsrunde sind in Europa, gibt es einige Plattformen, da kann man auch einfach, also was heißt einfach, aber man etabliert zumindest in China seine eigene Limited, in der man auch Majority Share hält. Und vielleicht launchen wir schon ein R&D-Projekt irgendwie, zum Beispiel im Medizinbereich, und prüft, also bestätigt quasi die R&D auch in China. Und das kann sich durchaus, man muss immer aufpassen, dass man nicht das Gefühl dem Investoren vermittelt, dass man sich verzettelt natürlich als junges Unternehmen. Aber das kann, wenn man das geschickt macht, dann kann das ja zum Unternehmenswert beitragen. Also wenn man, ne? Also wenn man sagt, wir haben auch in China schon unsere eigene Firma und wir haben dort mit dem lokal, also sehr starken Distrikt, jetzt zum Beispiel in Huangpu oder auch Shanghai, aber das ist jetzt nicht auf Huangpu spezifisch, sondern sagt, wir sind in einer sehr guten Location, Zukunftsstandort. Wir haben dort die Connections, wir haben dort die eigene Firma. Das kann sehr helfen. Und weil du jetzt gesagt hast, also, und was halt noch total normal ist, immer noch, ist auch Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Da gibt es immer wieder, also da gibt es ganz Unterschied, das ist sehr witzig. Also die Unternehmen, auch junge Unternehmen, die chinesische Gründer haben oder teilweise auch mit chinesischer IP tatsächlich im AI-Bereich arbeiten,
Ja.
die sind natürlich sehr offen. Also die Erfahrungen mit China haben, die wissen auch, dass sie gar nicht an China mehr vorbeikommen. Also dass sie sich hier in Deutschland verstecken können. Jetzt kommen sie gar nicht mehr dran vorbei, wenn man ehrlich mit, oder wenn sie ehrlich und offen reden. Das ist auch nicht schlimm. Aus denen ihrer Sicht, weil das ist bei USA ja auch so gewesen, oft in vielen Bereichen und man arbeitet halt einfach zusammen. Aber da ist auch so, also jetzt in Huangpu haben wir zum Beispiel den südchinesischen IP Court, heißt also den für Geist, den, wie sagt man, das Gericht, also den Gerichtsstand für Südchina, aber auch die Registry für Patentanmeldungen, also das Patentamt für Südchina ist auch bei uns. Und wenn man sich anschaut, wie viel Patentverfahren, es gibt jetzt auch Mentoring, also wie sagt, Streitschlichterverfahren, Schiedsgerichtsverfahren und sowas, das ist alles zunehmend. Und das ist auch deswegen zunehmend, weil die chinesischen Unternehmen selber und Erfinder selber ja IP produzieren und Patente halten. Und die wollen ja auch nicht kopiert werden. Und deswegen
Richtig.
ist dieser Patentschutz und auch die ganzen Services, die es dort gibt, eigentlich sehr weit ausgebaut. Wir schaffen es selber auch viel zu wenig, das zu kommunizieren oder zu erklären, was es da eigentlich alles für Services gibt. Ja,
Wenn man
sind
das noch mal
so
ein bisschen zu
Bedenken.
zusammenfasst, du sagst ja in deiner Studie, das sind ja nur 10, 20% haben schon eine China-Footprint, die Mehrheit haben keine und viele haben immer noch die Bedenken, die sie so mit sich tragen, aber manche sind gar nicht so begründet wie Gründung von einem Unternehmen. Ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man genauer studiert, dann ist der Bottleneck vielleicht doch am Ende das Verwaltungsgericht in Deutschland, was doppelt Beglaubigung dann bedient ist. Und das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig ist. Da haben wir neulich auch mal eine Erfahrung gemacht damit. Das kann ich ja auch bestätigen. Und wenn man das nochmal weiterdenkt und die Rolle Chinas nimmt zu an Bedeutung, also zumindest was die Wertschöpfung angeht, hat eine höhere Wertigkeit, Innovation und dann Marktpotenzialschöpfung und auch in der Technologie immer höherwertiger. Was hat das dann für eine Bedeutung für eine Veränderung geführt für die Rolle eines Investitionspromoters wie dich oder für euer Office in Deutschland. Was ändert dann eure Aufgabe?
Zunächst mal muss man, genau, also ich habe das jetzt neulich so zusammengefasst, also Investment Promotion entwickelt sich von oder Wirtschaftsförderung, oder ich fange nochmal anders an, es stellt uns vor Herausforderungen. In vielerlei Hinsicht, muss man ganz offen und ehrlich sein, weil in China eben, also traditionelle Greenfield-Projekte, so sind natürlich, die Wirtschaftsförderung ist auch so aufgesetzt, um diese Greenfield-Projekte zu unterstützen. So. Und wir arbeiten natürlich konstant an Weiterentwicklung und Huangpu hat immer neue Sachen ausprobiert, da werden jetzt Inkubatoren, Accelerator, verschiedene Plattformen, Business Service Centers und so weiter, das wird alles ausprobiert. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir da noch sehr viel Arbeit vor uns haben, den Investoren auch das, was sie aus Europa gewohnt sind, also von den Clustern, die sind einfach, die Cluster-Managements, wenn man jetzt so Medical Valley zum Beispiel im Healthcare-Bereich nimmt, die gibt es einfach ja schon 10, 20 Jahre, die haben diesen Vorsprung. Das muss ich, wir haben zwar die industrielle Struktur oder die vom Ökosystem, die Struktur ist da, da ist ein Cluster, also es gibt, aber die sind alle, es ist alles noch nicht so verbunden. Und es entwickelt sich halt, und das müssen auch die Investoren wissen, und ich versuche auch immer, das denen offen zu sagen. Also es gibt einfach bestimmte Bereiche, wo Dinge bestimmt nicht so schnell gehen und so geräuschlos und perfekt, wie sie sich das vorstellen, weil man ganz ehrlich gewisse Dinge zum ersten oder zweiten oder dritten Mal erst macht und sich da auch reinfinden muss. Und dieses Investment Promotion in China oder Wirtschaftsförderung in China, dort entwickeln sich die Standorte von Wirtschaftsförderung als Real Estate Service. Also ich verkaufe dir Land oder ein Gebäude oder ein Office oder ich baue dir ein Gebäude hin zu Wirtschaftsförderung als Business Service. Und diese Business Services, da sind wir halt viel am Anfang. Und was halt dann Investoren, also was für die Investoren ganz wichtig ist, wenn sie eben nicht traditionelle Greenfield-Projekte machen oder das wirklich als Produktionsstandort nehmen. Und da müssen wir auch als chinesische Institutionen auch aufpassen, dass wir das, also meiner Meinung nach müssen wir das ganz offen kommunizieren. Die Investoren, weil es kommt sonst zu zusätzlichen Missverständnissen. Also wenn wir jetzt in Tier, es gibt diese National Level Development Districts wie Huangpu oder Suzhou oder Shanghai, die sehr weit entwickelt sind. Und die schon natürlich viel mehr solche, die geben auch gar nicht mehr so viele Incentives, sondern die haben immer mehr den Fokus darauf, wirklich gute Business Services anzubieten und zu helfen, dass die Unternehmen lokal Fuß fassen können und dann eben made and developed in China for China gut umzusetzen zu können. Und wenn das mein Ziel ist als Investor, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht in eine Tier 2 oder Tier 3 City gehe, wo man halt einfach sehr viel Geld gibt, einfach nur damit der ausländische Investor kommt. Weil dann landet man auf so einer Plattform oder so. Auch als Startup kann einem das passieren. Man landet dann irgendwo, wo man einfach mit viel Geld angelockt wird. Aber man hat sonst keinen Support. Weil die lokalen KPIs sozusagen eher darauf getrimmt sind, zu sagen, ja, guck mal, ich habe so und so viele Firmen quantitativ angelockt oder ausländische Firmen. Und dann ist irgendwann das Geld weg. Also man hat kein Geschäftsmodell entwickelt. Also das muss man wissen und da rate ich jedem Investor, ob sie jetzt sich für Nordchina, für Zentralchina, Ostchina oder Südchina entscheiden. Diejenigen, die tatsächlich made in China oder innovated in China for China und wirklich den chinesischen Markt entwickeln wollen, die sollten tunlichst nicht in diese Falle tappen, die jetzt nicht, das ist ganz wichtig, ist ja nicht absichtlich von der chinesischen Seite, sondern es ist einfach so, die befinden sich auf einem anderen Entwicklungsstand, diese Tier 2, Tier 3 Cities, logischerweise, deswegen heißen sie Tier 2 und Tier 3 Cities. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht so, also man soll einfach mit Sinn und Verstand an die Sache rangehen und offen reden und auch wirklich vorher definieren, was man selber will. Und das auch ganz klar kommunizieren, wo man hin will. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sagst, glaube ich, du ja auch immer, dass man einfach in China schon sich überlegen muss, weil es gibt immer viel zu viel Opportunities. Also Möglichkeiten gibt es immer viel zu viel und Angebote. Und es ist ein Kontinent, das ist riesengroß. Aber wichtig ist einfach, dass man irgendwo anfängt und dann Schritt für Schritt mit Sinn und Verstand, mit normalem Menschenverstand das entwickelt. So wie man das auch in Europa macht.
Also ich denke mal, damit heißt es da, dass dein Job oder beziehungsweise die Rolle eines Promoters für die Investition eben auch immer mehr zu einem Berater wird, ja, beratende Rolle hat für die Investoren. Ja, 2 Jahre machst du den Job schon. Was findest du spannend an dem Job? Was ist da herausfordernd für dich?
Ja, Herausforderung sind die Deutschen.
Okay.
Nein, also es ist manchmal schon interessant, also gerade als Deutscher mit österreichischer Erfahrung und Auslandserfahrung und so, das ist manchmal schon interessant. Aber in grundsätzlich, also die größte Herausforderung ist tatsächlich diesen Change jetzt auch zu schaffen als Investment- oder als Wirtschaftsförderungsorganisation. Insgesamt als international, also wir haben im Prinzip jetzt, wenn wir jetzt so mal, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, wir haben ganz normale Schmerzen, die jedes Unternehmen oder jede Organisation hat, die internationalisiert. Ja, wir haben irgendwelche Informationssilos, Bottlenecks, also das ist alles ganz normal eigentlich. Und das ist auch gut, das zeigt ja, wir entwickeln uns weiter. Sonst, also wir haben gute Kontakte und so weiter. Das ist eine Herausforderung, definitiv. Und natürlich, dass wir nicht reisen können. Also wir haben natürlich viel, viel gepuffert, sage ich jetzt mal, also viel digital gemacht und so weiter. Es läuft auch alles ordentlich. Aber jetzt kommt so eine, wir sind in einigen Investitionsprojekten jetzt auch schon weiter im Prozess und jetzt merkt man halt einfach, dass man nicht vor Ort gehen kann. Das ist einfach schon so, wir können jetzt die Unternehmensgründung machen, wir sind ein Startup, nicht Startup, wir sind KMU aus Rostock. Aber die müssten jetzt halt auch mal vor Ort, um mit denen im Krankenhaus zu sein oder in der, also das ist einfach mit den Leuten vor Ort dann auch zu arbeiten oder die Mitarbeiter zu trainieren. Gleiche bei größeren Greenfield-Projekten, also da kommen ja, du hast ja plötzlich die Situation, dass früher nie drüber nachgedacht. Ein Headquarter hat ja normalerweise ein Expertenteam für Construction. Ne? Wie kriegst du die jetzt nach China? Also die wollen auch teilweise, die wollen ja nicht 3 Wochen in Quarantäne sitzen. Das ist höchst ineffizient. Also kann man das irgendwie mit Google Glasses und so. Also da wird so viel Neues ausprobiert, auch auf der Construction Site. Also das ist schon eine massive Herausforderung und jetzt in China auch noch Lockdowns, also selbst Unternehmen, die in Shanghai sind und nach Südchina jetzt expandieren wollen, gibt es auch immer mehr, weil die halt auch sehen, wie wichtig die Greater Bay Area ist. Selbst die lokalen Teams können jetzt kaum mehr reisen und dann wird es schon, also dann wird es echt schwierig. Also wir bereiten quasi immer mehr Projekte vor und kriegen immer mehr, weniger fertig. Also, die wir abschließen können. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so in der Pandemie. Ich glaube, da sind wir nicht alleine. Was das Schöne ist und was mir halt an diesem, was ich auch an diesem Job total wichtig finde, ist die Diversität. Also für mich persönlich, ja, ganz persönlich. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir diesen Austausch zwischen China und Europa gut hinbekommen, auch für die Zukunft. Ich bin also, wir können ja über dezentralere Supply Chains reden, aber ich bin niemand, der davon ausgeht, dass oder der sinnvoll erachtet, dass wir die Globalisierung aufhören. Ich glaube auch nicht, dass es die gewissen, also wir wollen jetzt hier nicht ins Politische abdriften. Du weißt ja, ich bin Politikwissenschaftler vom Haus aus, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen.
Das wollen wir nicht.
Genau, aber ich glaube auch, dass dann bestimmte Linien, die gezogen werden oder man ziehen will, weniger sinnvoll sind, weil sie einfach nicht mit der, es ist ja so, man hat das Mediennarrativ und dann gibt es die industrielle oder die Praxis. die Realität, die man in der Praxis oder in der Geschäftspraxis erfährt. Und es gibt weiterhin wahnsinnig viel Interesse aus beiden Richtungen, mehr zusammenzuarbeiten. Und das dazu einen Beitrag zu leisten, das ist das, was mich motiviert, bei all den Schwierigkeiten, die wir haben. Und natürlich, es gibt natürlich auch kulturelle und sprachliche Herausforderungen wie überall. Das ist ganz normal, aber ich glaube, das haben wir sehr gut im Griff. Und was halt wahnsinnig interessant an diesem Job ist, ist die Breite der Industrien und Technologien und Business Models. Also wir beschäftigen uns vorwiegend ja mit Zukunftstechnologien. Das ist total spannend. Also zu sehen, dass da und diese Herausforderung oder auch den Willen zu haben, zu sagen, okay, wir finden eine Technologie, die hier vielleicht in der Schublade liegen würde, bei so einem typischen deutschen Ingenieur, der nach 10 Jahren irgendwie eine Lösung für ein Problem gefunden hat und dann liegt das irgendwie da so rum. Aber die Chance zu haben, das in einem der schnellsten Märkte und wichtigsten Märkte auf der Welt vielleicht fertig zu entwickeln und dann in der Welt einfach, also einfach auch zum Thema Klimawandel, im Green Tech-Bereich, im Wasserstoffbereich zum Beispiel, einfach einen Unterschied mitmachen zu können. Wir sind ja alle nur kleine Rädchen in einem riesigen Organismus. Aber das sind so die Sachen, die mich motivieren.
Viele Herausforderungen, viele spannende Geschichten erlebst du in deinem Job. Ich denke, du arbeitest noch nie 9 to 5, aber trotzdem 2 Jahre in Heidelberg. Ich gehe davon aus, du hast dein Herzen auch in Heidelberg verloren. Was magst du das Leben in Deutschland und was vermisst du aus China?
Es ist eher 5 to 9, wie ich arbeite. Allein schon wegen Zeitunterschied. Also irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich halt früh aufstehe, damit ich möglichst viel Zeit mit den Kollegen in China, teilweise ein bisschen anstrengend, gerade in der Pandemie. Aber ja, was vermisse ich? Also ich vermisse tatsächlich, du weißt es ja, ich vermisse tatsächlich China unglaublich. Ich vermisse auch chinesisches Essen, aber ich vermisse auch einfach die. Jetzt ist das noch mal extremer mit dem Konflikt, den wir in Europa erleben. Aber ich vermisse tatsächlich auch einfach diese. Man redet ja immer von Harmonie, aber es ist grundsätzlich einfach es ist positiver. Das Gesamte, weil man natürlich Harmonie bedürft, kulturell jetzt einfach eher auf Harmonie aus ist und so weiter. Aber grundsätzlich ist die gesamte Weltsicht und auch das Alltagsleben irgendwie positiver, wesentlich positiver als bei uns, auch in den Medien. Es hat auch viel Einfluss. Also bei uns ist ja immer, gibt es eigentlich immer nur Probleme und Skandale, die kommuniziert werden. In China ist es teilweise das andere Extrem. Das muss man auch diskutieren, aber trotzdem jetzt mal einfach von den Menschen und so weiter. Also es fühlt sich, das ist was mir tatsächlich fehlt. Und natürlich der Speed. Also der Drive, der da ist, der Wille, Sachen auch besser zu machen. Also tatsächlich, da geht es ja auch, ist auch oft ein Missverständnis aus meiner Sicht zumindest, es geht bei vielen, vielen Dingen nicht nur um Technologie-Leadership oder so, sondern es geht tatsächlich darum, die Lebenssituation der Menschen und auch der Mittelschicht insgesamt in China besser zu machen. Und das ist ja was, man muss ja immer aufpassen, weil man von außen so drauf schaut, aber was viele antreibt ja auch in China, also dass sie wirklich zu einem großen Ganzen insgesamt beitragen. Ich glaube, am besten kann man das so in Deutschland diese Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg, also dieses soziale Marktwirtschaft, Wohlstand für alle, das ist so ein bisschen dieser Drive, der da ist, den wir damals auch hatten, glaube ich, in Europa, zumindest wenn ich meinen Eltern glauben darf. Das ist, glaube ich, am ehesten, wie man das vergleichen kann. Und wir sind ja hier immer nur so, wir haben Probleme und verwalten und müssen irgendwie alles umbauen. Und wie machen wir das eigentlich? Das ist halt sehr anstrengend. Und das vermisse ich tatsächlich sehr. Und man muss aber umgekehrt, es gibt ja immer positive und negative Seiten bei allem, Yin und Yang, nur zwei Seiten einer Medaille. In Deutschland ist natürlich alles sehr, sehr stabil. Ja, und wir haben. Also wir mögen das ja auch. Wir sind ja unglaublich auf Sicherheit und Stabilität aus Und viele Entscheidungen werden leider auch nur aus Sicherheitsgedanken heraus gefällt und weniger strategisch. Ich finde es manchmal schwierig in Unternehmen, aber auch in der Politik. Klammer zu. Und aber das ist natürlich, wir haben oft gar keine Vorstellung, wie gut es uns hier geht. Also die meisten Leute haben einfach sehr vergessen, welchen Lebensstandard wir hier haben und was diese Stabilität, die teilweise eine Illusion vielleicht sein mag, aber trotzdem haben wir einfach einen extrem sehr, sehr hohen Lebensstandard immer noch. Und ich finde, es ist jetzt langsam an der Zeit und die Warnsignale sind links und rechts überall und oben und unten sichtbar. Wir sollten vielleicht versuchen, uns von dem chinesischen Drive, den es da gibt, ein bisschen was abzugucken und einfach da bisschen zu lernen. Und auch insofern kann mehr Kooperation zum Beispiel in der Wasserstoffökonomie nicht schaden.
Das ist ein gutes Stichwort. Wenig ist mehr, weniger Direktinvestition, aber mehr Bedeutung und mehr Kooperation. Danke dir, Daniel, für deine Zeit und wünsche ich dir auch einen schönen sonnigen Mittwoch. Und wir sprechen bald hoffentlich direkt face to face.
Genau. Bis dann.
Also,
Dank.
ciao.
Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und Zaijian.